Wie kann der Mensch Wüsten beherrschen? Und was braucht man dafür? Reicht eine gute Strategie oder braucht man einfach sehr viel Technologie? Darum geht es seit dieser Woche bei einer UN-Konferenz zur Wüstenbildung. Und wir zoomen jetzt mal rein.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.
Die Sahara, die Wüste Gobi, das sind wahrscheinlich so die berühmtesten Wüsten. Aber es gibt die quasi überall auf der Welt und Wüsten breiten sich mit dem Klimawandel immer weiter aus. Und genau darum geht es jetzt noch 10 Tage lang seit dieser Woche in der Mongolei. Da ist nämlich eine UN-Konferenz zur Wüstenbildung. Und wir zoomen mal rein auf eine Wüste, nicht in Afrika oder in Asien, sondern hier bei uns in Ostbrandenburg. Da ist nämlich die Liebe-Rosa-Wüste. Die ist durch einen Waldbrand entstanden und danach war es ein Truppenübungsplatz und seitdem ist sie eben verwüstet, also komplett so ausgetrocknet und so sandig. Und um diese Liebe-Rosa-Wüste, da kümmert sich Andreas Meissner mit seinem Team von der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg.
Schönen guten Tag, Herr Bohn.
So, bei Wüste haben wir eigentlich direkt so hohe Sanddünen wie in der Sahara ein bisschen im Kopf. Ist die Liebe-Rosa-Wüste auch so eine Wüste?
Ja, sie ist erstmal maximal nur eine Halbwüste, weil sie ganz viel Vegetation aufweist. Das heißt also, hier sind Silbergrasfluren flächendeckend vorhanden und sie ist flach und hat nur am Rande einige kleine Binnendünen. Aber einen so großen Raum zu haben mit über 500 Hektar, der nahezu baumfrei ist, ist in Deutschland einzigartig.
Mhm. Klingt auch super außergewöhnlich. Jetzt sprechen wir heute eben wegen dieser UN-Konferenz in der Mongolei. Da geht es eben darum, dass sich Trockenwüsten und trockene Gebiete weltweit immer mehr ausbreiten. Wie sehr merken Sie das auch bei Ihnen jetzt da in Brandenburg?
Wir sehen, dass von den Bäumen angefangen, die immer mehr Trockenstress haben, die also nicht mehr genug Wasser bekommen, aber auch die trockenen Rasen werden in einigen Bereichen größer, wenn der Niederschlag nicht mehr in der gleichen Form fällt, wie wir es gewohnt waren. Und wir hatten jetzt also auch zum Beispiel im Wildnisgebiet Heidehof mal ein Jahr, wo nur noch 270 Millimeter Niederschlag gefallen sind. Normal sind bei uns um die 500 bis 600. Und dann sind wir natürlich mit solchen Niederschlagergebnissen auch im Bereich einer Halbwüste. Und wenn das regelmäßig käme, könnte es auch in Mitteleuropa zu einer Wüstenbildung oder Savannenbildung kommen.
Wie besorgniserregend ist das?
Die Wüstenbildung ist weltweit ein Riesenproblem. Wir erleben mit dem Klimawandel, mit der Erderhitzung, dass die Systeme weltweit sich ändern und dass Wüsten in den großen Wüstengebieten der Erde sich ausdehnen und immer mehr andere Ökosysteme schlucken. Und das ist weltweit ein Problem und regional für uns ist das natürlich auch ein besorgniserregendes Thema, wenn hier in der Zukunft nicht mehr genug Niederschlag fällt, dass unser Wald, unsere Wälder stabil stehen, dann erleben wir massive Wechsel in unserem Ökosystem. Und das ist sehr besorgniserregend.
Jetzt geht es in der Mongolei auch um Frühwarnsysteme. Es geht um Unterstützung durch KI, Weidelandschützen. Sind das so Themen, die auch bei euch da in der Liebe-Rosa-Wüste aufkommen?
Nein, in der Form nicht, weil die Liebe-Rosa-Wüste ja, wie genannt, menschengemacht ist. Sie entstand nach einem Waldbrand und war dann Truppenübungsplatz. Und sie ist deshalb auch bis heute so zu sehen, weil dort über Jahrzehnte sowjetische Panzerverbände geübt haben und den Boden im Nachgang des Waldbrandes komplett vernichtet und zerstört haben. Dort blieb nur übrig der eiszeitliche Sand. Und da das Grundwasser in der Liebe-Rosa-Wüste 22 Meter unter der Oberfläche liegt und darüber nur Sandboden ist, versickert der Niederschlag ganz, ganz schnell. Und das heißt, Pflanzen haben dort Riesenschwierigkeiten, überhaupt verfügbares Wasser zu bekommen. Und damit ist die Wiederbewaldung und die Wiederbesiedlung auch mit anderen Pflanzen jenseits vom Trockenrasen ultra langsam. Das führt dazu, dass eben jetzt auch mehrere Jahrzehnte, nachdem die Panzerverbände weg sind, immer noch diese Halbwüste zu sehen ist.
Wofür ist dieser Raum trotzdem hilfreich? Also was können wir von dem lernen?
Wir können lernen, wie langsam sich ein solcher Bereich regeneriert, wenn denn der Mensch erstmal den Boden auch zerstört hat und wenn die Erderhitzung immer mehr Fahrt aufnimmt, der Regen geringer wird. Und demzufolge ist die Liebe-Rosa-Halbwüste ein Musterbeispiel dafür, was passiert, wenn wir in der Zukunft weniger Regen und mehr Hitzestress haben.
Könnte es auch irgendwie passieren, dass da einfach eben keine so eine Halbwüste mehr irgendwann ist bei euch?
Ja, wenn das normal laufen würde mit der Klimaentwicklung und wir weiterhin 500 bis 600 Milliliter Niederschlag auch erwarten könnten dort, dann wird ganz langsam von außen heran die Bäume sich durchsetzen. Wir können jetzt schon beobachten, dass der Kiefernwald, der am Rand steht, sich in Jahrzehnten ganz kleine Stückchen weiter reinbewegt in die Fläche. Das heißt, in 200 Jahren könnte, wenn genug Niederschlag gefallen ist, dort ein lockerer Baumbestand stehen.
Diese Woche ist in der Mongolei eine UN-Konferenz zur Wüstenbildung losgegangen. Und mit Andreas Meissner haben wir auf die größte Halbwüste Deutschlands geschaut. Auf die liebe rosa Wüste. Er kümmert sich da um die und was wir von der lernen können. Habt ihr hier gehört bei Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.